So, wunderschönen guten Abend im Kepler Salon. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wieder volles Haus heute, wunderbar. Sehr viele junge Menschen, da freuen wir uns ganz besonders. Kommt öfter mal vorbei. Sie können während der gesamten Veranstaltung auch nach hinten an die Bar gehen. Wie Sie hören, wir haben Mikrofone, das heißt, Sie können uns auch hinten hören. Es gibt sogar ein Videobild von uns, also keine Scheu. Sie können jederzeit an die Bar gehen und sich was zum Trinken holen. Vorab möchte ich noch sagen, also die gesamten Veranstaltungen im Kepler-Salon sind eben bei freiem Eintritt, wie Sie gemerkt haben. Das soll auch immer so bleiben. Und dafür danken wir unseren Subventionsgebern von Stadt und Land und unseren Sponsoren und ganz besonders wichtig unserem Unterstützerverein, den Freunden des Kepler-Salons. Und wir würden Sie herzlich bitten, wenn wir Sie dafür interessieren können, wenn Sie selber Mitglied werden wollen. Es gibt das Quartalsprogramm, das liegt an verschiedenen Stellen hier im Raum aus. Und dort gäbe es ein Anmeldeformular, wo Sie sich als Unterstützer anmelden könnten und dann sozusagen Mitglied der Freunde werden. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Wichtig ist vielleicht auch, ich denke, wir haben heute einige neue Gesichter hier. Es gibt immer den Vortrag und im Anschluss dann eine zumeist sehr angeregte Publikumsdiskussion. Für diese Diskussion ist es wichtig, dass Sie warten, bis Sie das Mikrofon bekommen, weil wir sämtliche Vorträge aufzeichnen. Es ist schon eine erklägliche Anzahl, die man auch auf der Homepage des Kepler Salon nachhören kann. Also ich schätze mal, es würden so um die 30 Stunden, hat es geheißen, kann man sich 30 Tage kann man es durchhören. Also wenn Sie dann mal Zeit haben, irgendwann in den Ferien, tun Sie sich das an. Ja, und weil wir eben alles aufzeichnen und uns das sehr wichtig ist, wäre es auch entscheidend, dass Sie sozusagen Ihre Frage auch ins Mikrofon sprechen, damit die sozusagen für die Nachwelt erhalten bleibt. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich habe eine Professur in Hagenberg im Bereich der Animation. Bin schon seit jeher von Naturwissenschaft begeistert und wir machen dort auch einiges in diesem Bereich zur Visualisierung von naturwissenschaftlicher Konzepte und Vorgänge. Aber natürlich sehr viel wichtiger unser heutiger Gast, nämlich Werner Baumgartner, der sozusagen gemeint hat, ich soll gar nicht viel über ihn reden, außer er ist Professor an der JKU für Medizin und Biomechatronik, also auch das Fach, das er studiert und dann intensiviert hat auf verschiedensten Reisen durch die Welt, akademische Reisen. Aber ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr weiter ausholen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und den netten Empfang hier. Ich darf Ihnen heute was zu Bionik erzählen. Bionik, technische Lösungen der Natur abgeschaut. Dazu fangen wir mal damit an, dass wir überhaupt klären, was ist Bionik, was ist alles nicht Bionik, und dann würde ich Ihnen gern anhand von ein paar Beispielen ein bisschen was näher bringen, was wir so den ganzen Tag an der JKU in meinem Institut machen. Zunächst mal, was ist Bionik? Die meisten von Ihnen haben schon was mal davon gehört, nehme ich an, und haben irgendeine Vorstellung davon. Ich habe Ihnen hier jetzt mal eine Definition hingeschrieben. Bionik, synonymes Wort Biomimetik, beschäftigt sich mit der Entschlüsselung von Prinzipien in Erfindungen der belebten Natur und ihrer innovativen Umsetzung in der Technik. Und in dem Bereich, der natürlich sehr interdisziplinär ist, arbeiten Biologen mit Ingenieuren, Designern, Architekten und so weiter zusammen. Das klingt jetzt ziemlich abgefahren. Na, viele denken, na, Bionik habe ich schon mal gehört, da baut man was aus der Natur nach. Das ist... Wir gehen jetzt noch mal ein paar Mal auf diese Definition ein, was es damit zu tun hat. Hier sind mal ein paar klassische Beispiele aus der Bionik, wo wirklich die Natur beobachtet wurde, ein Prinzip verstanden wurde und das Prinzip wurde dann genommen, um ein technisches Problem zu lösen. Ganz links sieht man oben Actium Lapa, die große Klette. Und die war Pate für den Klettverschluss, den wahrscheinlich viele von Ihnen heute irgendwo am Körper oder irgendwo an der Tasche oder ähnliches tragen. Das ist ein echtes Beispiel für Bionik. Der Schweizer Physiker Georges de Mestral hat das beobachtet, es fing eigentlich damit an. Dieser Physiker war nicht nur Physiker, sondern auch Hundebesitzer. Und ihm fiel halt auf, wenn er nach Hause gekommen ist, hatte das Vieh ständig Kletten im Pelz. Und das Lustige war, er konnte die Klette rausziehen und wieder dranpappen. Und das hat gehalten. Und man kann es wieder rausziehen und wieder reingeben. Und den hat interessiert, ja, wie geht das? hat es untersucht. Dem war zu dem Zeitpunkt noch völlig wurscht, ob man daraus vielleicht ein Produkt machen kann, Geld verdienen kann, irgend sowas. Der wollte halt wissen, wieso hält in dem Köter diese blöde Klette drin? Und der hat das untersucht, aber dann ist er auf die Idee gekommen, hey, das kann ich ja für was nehmen. Und hat daraus den Klettverschluss entwickelt. Was anderes wäre das Lotusblatt, stand Pate für verschiedene selbstreinigende Oberflächen, basierend auf dem Lotus-Effekt. Oder etwas, woran ich ein ganz klein bisschen beteiligt war, die Schleiereule wurde relativ neu, ziemlich intensiv untersucht, weil Schleiereulen haben eine ganz lustige Eigenschaft in Bezug auf ihre Flügel. Schleiereulen fliegen lautlos. Wenn sie sonst da am Hauptplatz gehen und da sind Tauben und die scheuchen so ein bisschen, dann fliegen sie davon und dann hören sie. Die Viecher machen einen ziemlichen Lärm beim Fliegen. Einfach durch die Tragflächen, durch die Luftströmung. Und nicht nur Vögel machen Lärm beim Fliegen, wenn diese Tragflächen Luft bewegen, sondern eben auch blöderweise technische Tragflächen. Die Tragflächen von Flugzeugen, jeder, der in der Nähe von Hörsching wohnt, weiß das. Aber auch von irgendwelchen Lüftern vor irgendeinem Beamer, vor irgendeinem PC und so. Die ganze Zeit hört man das. Und da war die Frage, gibt's was Leises? Ja, gibt's. Die Schleiereule zum Beispiel. Und Kollegen in Aachen haben eben die Schleiereulenflügeln untersucht und es ist jetzt tatsächlich einer Firma gelungen, Axiallüfter, also Ventilatorräder, Lüfterräder nach dem Vorbild von Schleiereulen zu bauen und die sind tatsächlich leise. Ganz nette Geschichte. Hier noch ein paar andere Beispiele. Die Winglets sind irgendwo Greifvögeln nachempfunden oder Finray-Effekt. Ich weiß nicht, ob jemand von dem schon was gehört hat. Das ist ganz was Lustiges eigentlich. Und zwar verschiedene Knochenfische haben ganz was Lustiges. Das ist einem Kollegen aus Berlin aufgefallen, einem typischen Forscher. Wo kommt er auf seine Ideen? Beim Angelurlaub. Der war Fliegenfischen, hat so eine Forelle aus der Zeit. Und dann ist ihm was aufgefallen. Wenn er sich die Schwanzflosse anschaut. Darf ich mal das kurz ausborgen da? Danke. Die Schwanzflosse ist ja mehr oder weniger so eine Platte. Bewegbare. Und normalerweise würde man erwarten, wenn ich jetzt von einer Seite auf die Platte drauf drücke, dann biegt sie sich mit der Spitze in die andere Richtung, biegt sich einfach so um. Das machen aber die Schwanzflossen von Fischen nicht. Die machen was anders. Die sind nämlich intern auch ein bisschen anders aufgebaut, die schauen intern nämlich so aus und wenn ich da dagegen drücke, dann geht die Spitze darüber. Ja. Weil ist klar, wenn von hier der Wasserdruck kommt, will ich eigentlich nicht, dass die Schwanzflosse ausweicht und das Wasser vorbeiströmen lässt, sondern soll sie eigentlich dagegen drücken. Und das Coole ist, wenn ich das jetzt auf irgendeiner Oberfläche drücke, dann passt sich das an. Ich nehme mal da das Glasl, wupp. Und das wird jetzt zum Beispiel für Robotergreifer verwendet, wie man da unten sieht, um irgendwelche unregelmäßig geformten Sachen, irgendwas Rundes zu greifen, weil sie das schön anlehnt. Oder in dem Fall ist das nicht von Robotergreifer geklaut, sondern von Swiffer. Das ist ein Staubwedel. Mit dem kann ich jetzt irgendwas Rundes natürlich wunderschön abstauben, weil sie das gleich anlegt oder um irgendwelche Ecken rumflutscht. Ganz lustige Sache. Geht aber auch im Hightech-Bereich ganz rechts. Das oben ist der Elefantenrüsselfisch, ein afrikanischer, schwach elektrischer Fisch. Ja, warum der Elefantenrüsselfisch heißt, ich weiß auch nicht genau. Der orientiert sich im trüben Wasser durch schwache elektrische Signale. Der sendet so ganz spezielle Klicks aus als elektrische Felder und kann feststellen, ja, ist da was in der Nähe, ist da Beute, ist da ein Hindernis, ist da ein Räuber und kann sich wunderbar orientieren. Und nach dem Vorbild hat man jetzt inzwischen Herzkatheter gebaut, die eben feststellen, wenn man da in die Herzkranzgefäße reingeht, oh, da ist ein arteriosklerotischer Plug, der könnte demnächst reißen, da ist Infarktrisiko, ähnliches, nach dem Vorbild vom Elefantenrüsselfisch. War ganz klassische Beispiele von Bionik. Es gibt aber, also Sie sehen, es gibt ziemlich coole Beispiele und da denkt man, hey, das hat was, das ist lustig und schön und klasse und jeder denkt, oh, Biologie, schöne Viecher, schöne Pflanzen und dann nur eine technische Lösung, super. Bionik ist ein gewisses Verkaufsargument. Wenn irgendwo Bionik draufsteht, hey, super, das interessiert mich, da gehe ich hin, das schaue ich mir an. Sie sind ja auch da. Und jetzt ist es leider so, dass der Begriff Bionik ein bisschen verheizt wird und manchmal marketingtechnisch, ja, gebraucht wird. Ans zum Talier gehen und da gibt's genügend Bücher, wo Bionik draufsteht. Nur bei vielen ist kein Bionik drin. Ich möchte jetzt keinem Kollegen oder Buchautor ans Bein pinkeln, drum jetzt ein Beispiel aus unserem Forschungsbereich, wo man sagt, ich könnte es als Bionik verkaufen, das ist aber kein Bionik. Was Sie hier sehen als Bild ist eine Käferzikade, Isus coleoptratus heißt das Tier, kommt hier wunderbar vor im Efeu, kann ganz tolle Sachen, also ist der Absprung-Weltmeister, springt schneller ab als jeder Floh, kann verschiedene Pflanzengifte verdauen, ganz was Schräges. Und was sehr interessant ist, wenn man dem Tier jetzt mit Hilfe eines Elektronenmikroskops zwischen die Beine schaut, dann sieht man dort was Tolles, nämlich Zahnräder. Wenn Sie da ganz hinten schauen, zwischen den Hüften hat das Tier eine Verzahnung. Das braucht's, weil es die Beine beim Sprung so schnell streckt, dass es sie gar nicht synchron strecken könnte. Das heißt, es wird irgendwie schief springen. Darum macht's, bevor es springt, so eine Bewegung, bringt die Zahnräder in Eingriff und dann müssen die Beine völlig parallel und synchron gestreckt werden. Ist kein Beispiel für Bionik. Okay, da ist ein Zahnrall, dort ist ein Zahnrall, aber es ist nicht so, dass die Zahnräder, die heute in einem Autogetriebe sind, erfunden wurden, weil eben Isus coleoptratus beobachtet wurde und wir das Prinzip abstrahiert haben. Da ist man ewig später erst draufgekommen. Die Zahnräder wurden im alten Ägypten für die Köppelwerke, diese Wasserhebewerke, entwickelt und die alten Ägypter hatten kein Elektronenmikroskop und kannten Isus coleoptratus nicht. Also kein Beispiel für Bionik. Es ist zufällig sowas Ähnliches. Und wenn Sie in irgendeinem Buch sehen, ja, ha, da irgendein Käfer hat Mundwerkzeuge, die schauen so ähnlich wie vom Obi Kombizangen aus, ist das kein Beispiel für Bionik. Das schaut nur zufälligerweise gleich aus. Also Bionik ist es nur, wenn aus der Beobachtung in der Natur ein Prinzip extrahiert wurde und damit wurde was Technisches gelöst. Also bitte immer hinterfragen. Gut, kommen wir zurück zu unserer Definition. Da drin ist ganz wichtig das Entschlüsseln des Prinzips und nicht unbedingt ein 1:1 nachbauen. Beispiel. Ein technisches Problem, ein Problem, das nicht nur die Linz AG hat, sondern das wir hier prinzipiell umwelttechnisch haben, sind Windeln und andere absorbierende Hygieneartikel wie zum Beispiel Damenbinden. Die sind aber gar nicht so schlimm. Windeln sind ein ziemlicher Hund, weil in Österreich 25% unseres Restmülls sind Windeln. Ja. Und obwohl der Inhalt eigentlich Biomüll wäre und kompostierbar wäre, können wir es nicht kompostieren, weil die Windel selbst eigentlich Sondermüll ist, überwiegend aus Plastik besteht und vor allem, damit sie, auch wenn sie nass sind, schön trocken sind, sind Adsorber drin, also Polymere, die Wasser binden, damit ja nichts zurückgeht und die sind umwelttechnisch ein ziemlicher Hund, sprich benutzte Windeln müssen verbrannt werden. Die Linz AG freut sich natürlich fürchterlich über Windeln, Feuchtigkeitseintrag und so weiter, wenn man das verbrennt, gar nicht so einfach. Kann man vielleicht aus der Natur was lernen? Das ist gerade aktuelle Forschung. Die Alternativen, die man nämlich zur klassischen Wegwerfwindel hat, sind so eine Sache. Das wären natürlich so wiederverwertbare, so Popolino-Windeln, so waschbare Windeln. Unser erstes Kind wurde ausschließlich mit Popolino hochgroßgezogen. Es war meine Aufgabe, die Windeln zu waschen. Es war ein Scheißjob. Oder die Alternative, was in asiatischen Ländern nach wie vor gang und gäbe ist, man nimmt sogenannte Schlitzhöschen und beobachtet den Balg halt die ganze Zeit sehr genau und merkt, oh, 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 jetzt könnte es was werden, schnapp und aufs Töpfchen oder irgendwo drüber, dass sofort, ohne dass ein Unglück passiert, rausgeht. Das will sich hierzulande aber niemand antun. Darum ist die Frage, kann man vielleicht aus der Natur was lernen? Ich Was anderes wäre natürlich intelligente Wundauflagen, dass zum Beispiel die Flüssigkeit von der Wunde weggeht, aber kein Dreck von außen rein. Wäre natürlich auch toll. Ein sehr lieber Kollege, Herr Wolfgang Böhme vom Zoologischen Forschungsmuseum König, hat uns auf eine Idee gebracht. Man muss dazu sagen, er ist wirklich gestandener Hardcore-Zoologe. Und zwar Herpetologe, also er beschäftigt sich mit Reptilien und Amphibien. Und dem sind Anwendungen und Technik und sowas von wurscht. Der will einfach jeden Frosch und jede Eidechse und jede Schlange auf dieser Welt mit Vor- und Nachnamen kennen. Und beobachtet die. Ohne zu fragen, ja, wozu ist das gut? Aber er ist ein wandelndes Lexikon. Und er hat da gesagt, übrigens, da gibt's was. Da gibt's nämlich den Kerl hier. Das ist Phrynosoma cornutum, eine Krötenechse, kommt in Texas vor. Und die kann was ganz Tolles. Die lebt in Wüsten und kann über ihre Haut Feuchtigkeit ernten. Das heißt, die lebt in Gebieten, wo es kein offenes Wasser gibt, aber morgens lässt sie an der Körperoberfläche Wasser kondensieren, beziehungsweise schuppert sich an der Vegetation entlang, nimmt Tautropfen auf und die Tautropfen gehen auf die Körperoberfläche, die ist extrem gut benetzbar, superhydrophil nennt man das, also Wasser spreitet sofort drauf, springt nicht ab und wird dann in Kanälen zwischen den Schuppen zum Mund transportiert. Von überall am Körper. Das heißt, das Tier könnte irgendwo in eine Pfütze reintreten, wartet ein bisschen und dann fängt es an zu sagen. Das heißt, ich könnte meinen Finger da ins Wasser halten und kurze Zeit später könnte ich munter trinken. Und einem Doktoranden von mir ist da was aufgefallen. Wenn man nämlich einen Tropfen Wasser bei Phrynosoma auf den Rücken gibt, dann fließt das Wasser in diesen Kapillaren nach vorne zum Mund. Aber nicht nach hinten. Das bleibt stehen, nach hinten. Da ist ja klar, ich möchte es ja eigentlich beim Mund haben, wo ich es trinke. Und da ging's los. Dann haben wir diesen Effekt analysiert, haben zum Beispiel mit modernen Methoden optischer Kohärenz, Tomographie und lauter so Zeug versucht, genau herauszufinden, wie sehen diese Kapillarenkanäle zwischen den Schuppen aus. Diese, ja, ungefähr 100 bis 300 Mikrometer dünnen Kanäle. Und das sieht man hier links, ein OCT-Schnitt halt. Und da sind wir drauf gekommen, diese Kapillarenkanäle, die werden nach vorn hin immer schön langsam enger, 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 enger und werden dann sehr schlagartig wieder breit und werden wieder enger, 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 enger und schlagartig breit. Und an diesen engsten Stellen sind dann noch Querverbindungen zu Nachbarkapillaren. Das ist rechts unten gezeigt. Also da sieht man, wie es so ein bisschen aufgeht, von links nach rechts wird es immer breiter, schlagartig eng, wieder breiter und von oben nach unten sind immer Querverbindungen, die ungefähr immer gleich dick sind. Und das Prinzip bringt's. Ich darf das hier mal kurz zeigen. Wenn man das nachbaut mit einem Kunststoff, in Kunststoff sind jetzt solche Kapillaren reingearbeitet und wir geben jetzt in dem Fall ein Urinäquivalent. Na, das hockt aber. In die Mitte drauf, das ruckelt ziemlich. Normalerweise geht das flüssiger, bitte dieses Wortspiel beachten, kommt man gerade. Und Sie sehen das Wasser, ich schwöre Ihnen jeden Eid, diese Platte liegt völlig plan. Die haben wir nicht irgendwo so schief aufgenommen, die liegt völlig waagerecht und das Wasser fließt ausschließlich nach rechts und stoppt nach links. Ich zeige Ihnen da jetzt nochmal eine andere. Gleich, wann? Nein, irgendwie mag er den Fernseher nicht. Hier nochmal in etwas kleiner, wo es auch schneller gehen sollte. Ein paar Tropfen drauf. Na komm. Es ist ja einiges übersprungen. Und man sieht, dass Wasser, oder in dem Fall dieses Urinäquivalent, fließt nach links, ausschließlich nach links und stoppt nach rechts. Wie funktioniert das? Können wir jetzt nur ganz kurz, wenn Sie das genauer interessiert, können wir das nachher in der Diskussion machen. Es geht um Kapillarkräfte. Man muss dazu sagen, in einer Flüssigkeit, die eine gekrümmte Oberfläche hat, herrscht ein Druck. kann ich Ihnen mathematisch herleiten, muss aber jetzt glaube ich nicht sein. Glauben Sie mir es einfach, wenn in einer Kapillare ich eine konvexe Flüssigkeitsoberfläche habe, also hier wäre ein Rohr, hier wäre die Flüssigkeit und hier wäre es konvex, also nach außen gebeult, dann herrscht hier ein Druck, der bestrebt ist, die Flüssigkeit in die Richtung zu drücken. Hingegen, wenn es konkav ist, dann zieht es die Flüssigkeit in die Röhre hinein, wie bei einer Kapillare, so ein Röhrchen, wenn es ins Wasser hält, zieht es das nach oben. Wenn jetzt die Kapillare natürlich mal enger wird, wie hier rechts gezeigt, habe ich etwas Konkaves, ich habe also einen positiven Druck und das Ganze drückt nach rechts. Auf der linken Seite, wo es weiter wird, habe ich was Gerades oder sogar was Konvexes. Da habe ich einen Druck, der mir das Ganze auch in die Richtung drückt. Das heißt, ich habe per se mal bei diesen asymmetrischen Kapillaren eine Bewegung nach, in dem Fall, rechts. Allerdings nur, bis diese Flüssigkeitsfront an der engsten Stelle ist. Da wird es stoppen. Aber jetzt erinnern Sie sich, was wir ja auch noch gesehen haben, wir haben ja Verschaltung von Kapillaren. Und das ist hier dargestellt. Ich habe immer zwei Kapillaren, die immer so langsam enger werden und dann schlagartig weit. Die sind gegeneinander versetzt und über eine Verbindung quer verbunden. Von links oben ist das Wasser gestoppt und unten verschoben fließt es noch. Jetzt kommt es zu dieser Querverbindung, über die Querverbindung geht es nach oben. Und da schnappt sich das nach oben kommende Wasser, das gestoppte Wasser, bringt es über diese Engstelle drüber, das springt da raus und fließt dann oben weiter, während es unten an der Engstelle ist und dort stoppt. Und das hangelt sich dann so links, rechts, einfach nach vorn. Das ist unten nochmal gezeigt und funktioniert eigentlich ganz gut. In die andere Richtung habe ich eben wieder diese Erweiterung und da stoppt das Wasser und geht nicht weiter. Kann man jetzt für Mikrofluidik, so Lab-on-a-Chip-Analysegeräte oder eben vielleicht, da sind wir gerade mit einem großen Windelhersteller auch dran, könnte man das für Windeleinlagen bauen, so eine Flüssigkeitsdiode, dass eben Wasser nur in eine Richtung geht. Dann brauche ich vielleicht nicht diesen Superabsorber, sondern kann das in eine Richtung durchgehen, mit einem 0815 Zellstoff aufsaugen und auch wenn sich das Baby hinsetzt, geht es vielleicht nicht mehr zurück. Wäre so die Idee dahinter. Ja, es muss nicht immer Hightech sein. Aber ist eine ganz lustige Sache, die uns die Krötenechse so lehrt. Allerdings ist es ein kleines Marketingproblem, weil wer möchte schon Windeln fürs Baby oder Damenbinden kaufen, wenn der dornige Kerl da daneben auf der Packung ist. Aber Koalabären haben diesen Effekt leider nicht. Gut, das war so ein Beispiel. Ich möchte Ihnen noch ein zweites Beispiel hier zeigen von so Sachen, die man von Eidechsen lernen kann. Was uns auch zeigt in dieser Beschreibung von Bionik, ist ganz wichtig auch die Betonung Arbeiten. Edison hat schon gesagt, Genie ist zu 1% Inspiration, zu 99% Transpiration. Sprich, ohne Fleisch kein Preis. Sie dürfen sich nicht vorstellen, Bionik ist so, ja, ich gehe durch den Wald, lass mich inspirieren. Ha, lasst uns Flugzeuge nach Beispiel dieses Vogels bauen. Ich bin ein Bioniker, gebt mir das Geld. So funktioniert es leider nicht. Irgendwas zu sehen, hey, da ist was Tolles in der Natur. Da gibt es eine Eidechse, da fließt Wasser oder so. Das ist schnell gemacht. Aber dann wirklich die Prinzipien zu verstehen, zu extrahieren, weiterzumachen, das hängt sie an manchmal. Ich darf Ihnen diesen kleinen Kerl vorstellen. Das ist ein Apothekerskink, auf vornehm Skinkus skinkus oder auch umgangssprachlich Sandfisch genannt. Sie sehen keinen Fisch, sondern eine Eidechse, ungefähr ja, so lang. Und der lebt in Sandwüsten, also wo loser Flugsand ist, so wie es hier ausschaut, also in Nordafrika, arabische Halbinsel, Nahe Osten. Und das Lustige an dem Tier ist Folgendes. Das ist einer von uns, das ist Marvin. Jupp. Und weg ist er. Der lebt im Sand. Und im Gegensatz zu anderen Eidechsen gräbt sich der nicht nur bei Gefahr ein und wartet und kommt dann wieder hoch, sondern der lebt eigentlich fast den ganzen Tag unterm Sand und bewegt sich darunter auch über große Distanzen mit bis zu 30 cm pro Sekunde in bis zu einem halben Meter Tiefe. Ist für so ein Tierchen beeindruckend. Also es ist schon mal interessant, wie atmet der, wie orientiert sich der und so weiter. Aber eine Sache ist auch ganz toll. Wenn Sie sich den Sandfisch oben im Bild A anschauen, der glänzt, ist sauber, ist nicht zerkratzt, auf dem hält kein Sand. Drunter ist der Berberskink Eumetes schneideri auf Vornehm. Das ist der nächste Verwandte vom Sandfisch, der nicht im Sand schwimmt. Und wenn Sie da insbesondere aufs Schnäuzchen schauen, der ist dreckig. Wenn der ein bisschen buddelt, dann klebt an dem diese Erde und dieser Sand bleibt an dem haften. Sogenannte Van der Waals-Kräfte, Adhäsionskräfte. Sorgt auch dafür, dass Staub irgendwo drauf haftet. Und der Sandfisch ist sauber. Und der reibt nicht ab. Der bewegt sich die ganze Zeit unterm Sand. Und wenn Sie einen Maschinenbauer gegenüber Sand erwähnen, sagt er, Sand ist böse. Sand ist fies. Sand ist hart. Ist fein, kommt überall rein. Jeder, der schon mal einen Strandurlaub gemacht hat, weiß das. Man findet den Sand 14 Tage später noch an allen unmöglichen Orten. Das Zeug ist sehr hart, scharfkantig und verschleißt. Darum kann man ja auch Sand strahlen, um irgendwas von Oberflächen herunterzukriegen. Aber der Sandfisch, der sich mit dieser hohen Geschwindigkeit den ganzen Tag durch den Sand durchwühlt, der ist nicht zerkratzt. Der ist sauber, der ist rein, glatt. Eine technische Oberfläche verschleißt. Das wurde schon vor etlichen Jahren beobachtet. Das wusste man schon lange, aber keiner hat gewusst, warum. Und so sehr ich das Internet liebe, manchmal hasse ich es. Es haben sich ein paar Kollegen, wie auch, natürlich den Sandfisch angeschaut und erstmal die Schuppen in so ein Elektronenmikroskop gelegt oder ein Atomkraftmikroskop und dann entstehen solche Bilder, wie man es hier sieht. Also man erkennt die Oberfläche solcher Schuppen. Das sind so Riefen, das sieht so ein bisschen aus wie Sägezähne und an den Kanten dieser Zähne sind so kleine Huppel. Fachausdruck Nupsi oder so. Und da kann man schnell lesen, oh, Sandfischeffekt, diese Struktur ist sowas wie ein Lotus-Effekt für Sand. Auf der Oberfläche hat der Sandkorn keinen gescheiten Kontakt und dann flutscht es runter. Das war eine Idee, die ein Kollege mal hatte, hat die so gesagt und irgendwie ist die in allen möglichen Internetforen aufgetaucht. Diese Struktur hat mit der Reibungsarmut überhaupt nichts zu tun. Es war nur sehr schwer, das zu beweisen, weil jeder gesagt hat, ja, das kennt man ja schon. Da ist diese Struktur und da hält kein Sand. Das muss man rauf, runter beweisen, Kontrollen, hin und her, bis uns endlich wer glaubt hat, na, es liegt nicht daran. Und dann ging es natürlich darum, was war's? Sie brauchen das nicht alles durchlesen. Das ist nur eine kurze Auflistung, was für Techniken wir der Reihe nach in den letzten ja, 10 Jahren angewandt haben, um dem Sandfisch auf die Schliche zu kommen. Von der Mikroskopie angefangen über energiedispersive Röntgenspektroskopie, Transmissionselektronenmikroskopie, Polymerrepliken, Dialysefällungen und so weiter, Dünnschichtchromatographie und so weiter. Wurscht, braucht niemand genau wissen. Es war ein Haufen Arbeit. Bis man draufkommt, es ist eine reine Materialeigenschaft. In diesen Schuppen ist nämlich was Lustiges drin, ein Zucker. So ein Molekül ist eigentlich für einen Chemiker eine relativ einfache Verbindung und die kommt in diesen Sandfischschuppen vor. Nicht in den Schuppen von nicht im Sand grabenden Eidechsen. Und die macht das. Die verhindert, dass sich diese Adhäsionskräfte, diese Haftkräfte ausbilden. Diese Struktur verringert die Reibung. Obwohl sie fest an den Schuppen dran ist. Also das ist kein Schmierstoff, der da irgendwie abgeht die ganze Zeit, sondern der haftet da fest, aber reduziert die Reibung. Und wo nichts reibt, reibt nichts ab. Falls jemand von Ihnen Schlosserlehre gemacht hat oder in einer HTL war und da mit der großen Bertha, mit der Schrubbfeile mal schrubben durfte, kennt er oder sie das vielleicht. Es ist vom Arbeitsergebnis her eine saublöde Idee, eine Feile einzuölen. Was wir natürlich am letzten Tag in der Lehrwerkstatt gemacht haben, damit die Feile nicht rosten, nicht um den anderen was zu Fleiß zu tun, aber der, der als nächstes die Feile in der Hand gehabt hat, den ersten Tag ist der drüber gerutscht über den U-Stall. Wo nichts reibt, reibt nichts ab. Geringe Reibung ist mit geringem Verschleiß verbunden. Und wenn man diesen Zucker jetzt auf eine technische Oberfläche gibt, wie in dem Fall, GW34 ist ein Autolack eines großen deutschen Chemieherstellers. Das sind zwei Platten. Auf der rechten Platte ist einfach dieser GW34. Auf der linken ist GW34 plus diesen Zucker. Der ändert nicht die optischen Eigenschaften, ändert aber die Reibung. Also da, Sie sehen hier auf so einer schiefen Ebene, der Sand hält nicht, der rutscht einfach ab. Also wir verringern die Reibung, die Adhäsion, das bleibt nicht staubig, sondern flutscht einfach runter. Und ist irgendwie momentan im Labormaßstab, also Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass Sie nächste Woche irgendwo ein Auto kaufen können mit Sandfischbeschichtung, davon sind wir noch weit entfernt. Aber, naja, es ist schon mal was Lustiges. Womit ich zu ein paar zusammenfassenden Aussagen kommen möchte, hier am Schluss ein paar polemische Aussagen, vielleicht auch provokativ für Diskussion. Ja, Bionik ist eine natürliche Erweiterung der Mechatronik, also der Ingenieurwissenschaften in jeder Beziehung. Man muss halt offen sein, muss in die Richtung reingehen. Bionik kann, muss aber nicht relativ innovative Produkte hervorbringen. Es ist keine Garantie, möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. Ein Punkt, mit dem ich mich häufig bei Kollegen in die Nesseln setze. Bionik kann man weder lehren noch lernen. Das kann ich mit vielen Bereichen nicht. Also ich kann niemanden ausbilden, dass ich sage, und der geht jetzt die ganze Zeit durch den Wald und zack, 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 hat eine Inspiration nach der anderen und bringt am laufenden Meter tolle bionische Produkte raus. Das geht nicht. Dazu müsste man die komplette Biologie kennen, die komplette Technik. Das passt nicht. Es gibt auch keinen, der die gesamte Bionik beherrscht. Aber es gibt Leute, die in ihrem Bereich Bionik machen, also versuchen, aus der Natur zu lernen und ein technisches Problem zu lösen. Man kann natürlich Ingenieure und Biologen zusammenbringen, dass sie einmal eine ähnliche Sprache sprechen. Das ist nämlich gar nicht so ohne. Wenn ein wirklicher Hardcore-Ingenieur mit einem wirklichen Biologen redet, die verstehen sie zuerst einmal gar nicht. Bionik ist gut zu vermarkten und Bionik ist manchmal zu gut zu vermarkten, was dazu führt, dass häufig irgendwo Bionik draufsteht, wo kein Bionik drin ist, einfach weil man es gut vermarkten kann. Drum die große Bitte, immer genau schauen und hinterfragen, ist es überhaupt Bionik? Was ganz wichtig ist, Bionik braucht, Anführungszeichen, sehr positiv gemeint, diese Spinner in der abgehobenen Grundlagenforschung. Also diese Biologen, die sagen, die Frage, wofür ist es gut, die höre ich gar nicht. Die geht da rein und daraus, das ist mir scheißegal, wofür das gut ist. Ich will diesen Salamander verstehen oder dieses Blümchen oder dies und jenes. Ich will es einfach verstehen, um es zu verstehen, damit ich es verstehe. Das ist die Begründung. Und weil ich es kann. Weil das ist die Grundlage, auf der dann die anwendungsorientierten Ingenieure sagen, hey, da hat schon mal wer was gefunden und das ist super. Das kann man vielleicht anwenden. Dazu müssen die Leute natürlich miteinander reden können, also ein gewisses wissenschaftliches Multikulti, Ingenieure ohne Berührungsängste mit Biologie, Biologen ohne Berührungsängste mit Ingenieuren, ganz wichtig. Und was halt auch so eine Sache ist, Bionik braucht Zeit. Ich glaube, am Sandfisch hat man das gesehen. Wenn man das erste Mal hört, oh, da gibt es ein interessantes Tier, dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass man ein paar Wochen später schon ein marktreifes Produkt hat, sondern da hängt ziemlich viel Arbeit dran. Damit wäre ich von diesem Einführungsvortrag am Ende, möchte an dieser Stelle auch noch sagen, falls ein Ingenieur was wirklich Neues finden will, ist wahrscheinlich ganz gut, wenn er nicht irgendwo in einen Technologiepark geht und mit anderen Ingenieuren redet, sondern vielleicht mal ins Biologiezentrum Linz und da mal durch die Ausstellung geht. Da kommen manchmal auch ganz gute Ideen. Oder der Biologe geht vielleicht doch mal in Science Park oder ins Ars Electronica Center und da kommt man vielleicht zusammen. Und ganz zum Schluss möchte ich mich natürlich noch bei meinem Team bedanken. Hier nur einige davon, die auch noch verschiedenes andere erforschen. Und Ihnen danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit und würde mich über Fragen freuen.
Vielen Dank. Ja, ich fange mal einfach mit einer an, Sie haben es ganz kurz erwähnt, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer hineingehen. Also Sie sagen ja, es ist eigentlich ein Feld der Grundlagenforschung, wenn man beginnt. Was können wir zum Beispiel tun in Österreich, damit sozusagen die Toleranz für Grundlagenforschung sich erhöht? Man merkt es immer wieder, dass bei uns ganz schnell ist, ja, was bringt mir das? Wann kriege ich in 2 Jahren wieder was von Geld zurück? Was können wir tun, damit das Verständnis da ein bisschen wächst vielleicht?
Oh, ein ganz großes Problem, wenn ich die Antwort wüsste.
Ja, aber die eine oder andere These vielleicht?
Ja, Grundlagenforschung zahlt sich auf jeden Fall aus, nur manchmal dauert es halt. Und leider ist die Gesellschaft, Politik und so weiter heute sehr kurzsichtig und man sagt ja, ab wann zahlt es sich aus? Leider die Firmen auch, da ist verständlich, die müssen irgendwo ihren Cashflow und ihren Gewinn machen. Und nur als Beispiel mit dem Sunfish. Wir haben da absichtlich diesen GW34, einen kommerziellen Lack, gewählt, um zu zeigen, wir können es mit dem. Und sind zum Hersteller dieses Lacks gegangen und haben uns gedacht, na, große deutsche Chemiefirma, ich sage jetzt nicht, dass es BASF war, die haben einen Umsatz, der größer ist als das Bruttoinlandsprodukt mancher europäischer Staaten. Die müssten uns doch eigentlich die Füße küssen. Sind dahin, haben das gezeigt, haben gesagt, super, was kostet uns die Tonne von dem Material? Ich sagte, wir haben jetzt einmal Grundlagen, wir haben einmal gezeigt, das ist es und damit geht's. Jetzt müssten wir mal schauen, ja, wie kann man das technisch wirklich umsetzen, wie kann man das in großen Mengen produzieren? Wisst ihr was, wenn ihr das Kilo für unter 13 Euro herstellen könnt, könnt ihr wieder kommen. Gut, sind wir wieder heimgefahren. Ich muss dazu sagen, wenn ich das Kilo für unter 13 Euro herstellen kann, brauche ich BASF nicht mehr.
Zum Beispiel.
Das ist halt, ja, beziehungsweise war halt dann die Frage, ja, wie lange braucht es hier und was ist notwendig? Wo wir gesagt haben, ja, ein Wissenschaftler müsste sich da auf jeden Fall noch mindestens 3 Jahre damit beschäftigen, dass wir wirklich ein Produkt haben. Ist uns zu lang. Mhm. Wenn es 1 Jahr wäre, könnte man drüber reden, aber 3 Jahre ist zu weiter Zeithorizont. Und es gibt andere Beispiele. Es gibt jetzt ein Produkt am Markt, da war ich ein bisschen an der Entwicklung beteiligt, das würde jetzt zu weit führen, auf die Details einzugehen. Da musste ich auf Ergebnisse von Cole zurückgreifen von 1923. Der hat das damals publiziert und wahrscheinlich ist er damals die ganze Zeit gefragt worden, sag mal, wieso beschäftigst du dich mit sowas? Du bist doch ein studierter Mann und schaust das so einen Blödsinn an. Der wollte es einfach wissen und heute haben wir es gebraucht. Und jetzt gibt es ein Produkt am Markt. Das muss einmal ins Bewusstsein, dass Grundlagenforschung die Basis ist, auf der die Anwender von morgen aufbauen und was morgen vielleicht Geld bringt. Die Firmen können es nicht leisten. Das müssen eher staatliche Einrichtungen, irgendwelche Fonds leisten, nur die haben kein Geld. Beziehungsweise wird dann halt immer sofort gesagt, ja, wofür der FWF da Geld ausgibt, da schaut sich das, meine Steuergelder, spinnen die. In Afrika verhungern die Kinder und wir erforschen so einen Blödsinn. Ja, vielleicht ist der Blödsinn, der gerade erforscht wird, aber gerade die Basis zum Beispiel für irgendeinen Impfstoff oder sowas, der in 20 Jahren erfunden wird und dann irgendeine Epidemie verhindern könnte. Man weiß es ja nicht. Entschuldigung, wenn ich mich da so in Rage rede, aber man sieht hier die Entwicklungen von heute, wo man wirklich sagt, jetzt gibt es ein Produkt, gehen halt meistens auf Grundlagenforschung von vor langer Zeit zurück.
Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass sozusagen eine der wichtigsten Methodiken, die man gebraucht hat, um überhaupt sozusagen Handy entwickeln und Telefon zu entwickeln, mal ganz ursprünglich sozusagen, da war Arbeit von Gauss ganz, ganz entscheidend in der Wellenfunktion, die er beschrieben hat. Und ohne die wäre es nicht gegangen. Das war aber 150 Jahre vorher oder 200. Also der hätte da nie dran gedacht. Heute ist es ein Trilliarden-Dollar-Geschäft. Kann man schon fast sagen. Ja, gibt's Fragen vom Publikum? Ich schaue so in die Runde, alle sind ganz baff. Hier darf man fragen, man muss sich nicht genieren.
Bitte drücken.
Da hinten haben wir jemanden. Bitte warten Sie kurz auf das Mikrofon.
Ich hätte eine Frage zu dem Lack. Wie mechanisch widerstandsfähig ist denn der? Beziehungsweise wie abriebfest ist der Lack selber?
Der Lack selber ist nicht besonders abriebfest. Also der verschleißt beim Sandstrahlen ziemlich schnell im Vergleich zu einem Sandfisch. Wenn er so behandelt ist, verschleißt er etwas weniger schnell, wobei diese Beschichtungen sind jetzt erstmal so, dass wir nur die Oberfläche verändert haben und nicht in die Matrix rein. Das wird theoretisch auch gehen. Und hier ist es so, dass man zunächst mal zeitlang überhaupt nichts, also da fließt Sand einfach ab, man kann das leicht sandstrahlen, wunderbar, da zerkratzt nichts, nur dann kann man das fast beobachten. Irgendwo schlägt so ein Sandkorn einen kleinen Fehler rein. Und da fehlt dann die Beschichtung und dort habe ich dann große Reibung. Und von da aus wird die Oberfläche quasi immer so weggeschmirgelt und dann habe ich einen puren Lack und der hält halt Sand nicht mehr aus. Also wir sind leider noch nicht bei der Verschleißfestigkeit vom Sandfisch. Leider.
Hier vorne haben wir noch eine Frage. Ganz kurz, wenn wir aufs Mikro warten dürfen.
So, kommt schon, jawohl. In dem Blättchen steht bei Ihrer Vorstellung Ansteuerung von Prothesen. Also, ja. Das wäre für mich noch interessant.
Ja, die Ansteuerung von Prothesen habe ich aus Zeitgründen rausgegeben. Sie erinnern sich an diese Käferzikade, die diese Zahnräder zwischen den Beinen hat. Die hat noch was anderes, die hat an der Körperoberfläche Strukturen, Sinnesorgane, die ausschauen wie Satellitenschüsseln, wie Parabolantennen. Das sind so kleine Gruben und von der Seite geht ein Haar hinein. Und das war also ein typischer Fall. Da ist ein Kollege von der Zoologie zu mir gekommen und hat gefragt, du sag mal, wir untersuchen eigentlich den Sprung von dem Tier, aber uns ist aufgefallen, die Larven, die haben da diese komischen Gruben, die ausschauen wie Satellitenschüsseln. Du hast doch so Techniken. Hauen wir uns auf ein Backel und untersuchen wir diese komischen Strukturen. Und das war ewiges Herumgefrett, weil das Blöde ist, das sind saisonale Tiere, die gibt's nur typischerweise 2 Monate im Jahr und dann verschwinden sie wieder. Und wir haben über Jahre hinweg immer in der Zeit gesammelt, geschaut, worauf geht das oder was detektieren die Tiere damit. Und sind dann nach Jahren wieder mal draufgekommen, die detektieren elektrische Felder. Wahrscheinlich, damit sie anfliegende Räuber oder Parasiten erkennen. Weil die sitzen im Efeu und saugen da die ganze Zeit und ihre einzige Möglichkeit zu entkommen ist dieser Fluchtsprung, der sie natürlich aus dem Efeu irgendwo rauskatapultiert, vielleicht auf einer Wiesen oder auf einem Gehsteig, wo es dann ein Vogel sieht. Das heißt, man sollte es nicht unbedingt machen, wenn es nicht notwendig ist. Andererseits, wenn irgendein Wespe oder sowas daherkommt, was diese Zikade frisst, ist blöd. Und wir haben festgestellt, fliegende Insekten erzeugen ein elektrisches Muster, elektrische Felder, einfach durch diesen Schlag und durch diese Muskulatur, durch diese Flugmuskulatur erzeugen sie elektrische Wechselfelder und die können die Viecher damit detektieren. Und was wir jetzt versucht haben, das einmal zu verstehen, einfach so, ja, damit man das Tier versteht, aber als wir das dann verstanden haben, haben wir versucht, das nachzubauen und das funktioniert ganz gut und damit kann man zum Beispiel die elektrischen Felder detektieren, die ein Muskel erzeugt. Und also unsere Muskeln werden ja durch elektrische Signale aktiviert und kontrahieren auch, indem da Ionen verschoben werden und eine Spannung über die Membran dieser Muskelfasern abläuft. Und das erzeugt an der Körperoberfläche elektrische Felder und die kann man detektieren. Und diese Signale kann man dann eben nehmen, um Elektromotoren in Prothesen anzusteuern. Und das läuft eigentlich ganz nett. Es ist noch nicht marktreif, muss ich dazu sagen, aber ja, wir haben eine Kooperation mit einem großen Prothesenhersteller dafür. Aber angefangen hat es mit, da ist ein komisches Tier, das hat komische Strukturen, die wir nicht verstehen. Schauen wir es uns doch mal an. Ich muss dazu sagen, vielleicht an dieser Stelle, bitte nicht glauben, dass jedes Mal, wenn, oh, da ist was Lustiges in der Biologie, schauen wir es uns an, dann wird nachher ein Projekt und eine technische Entwicklung draus. Also ich könnte den ganzen Abend nur vortragen über Ansätze, wo wir entweder auf gar nichts kommen sind, oder wo wir festgestellt haben, aha, so macht es das Tier. Wir können es aber für nichts nehmen. Wir haben akut keine technische Anwendung.
Gibt es momentan Fragen? Im Publikum. Ah, hier vorne haben wir noch jemanden. Ganz kurz, wenn Sie warten, bitte aufs Mikrofon.
Dankeschön. Mich wird nur die Anwendung von den Ventilatoren oder geräuscharmen Ventilatoren interessieren. Für welche Typen wurde das praktisch entwickelt? Für axial oder radial oder welche Größenordnungen?
Also es wurde für Axiallüfter entwickelt, insbesondere für sowas wie Wärmetauscher, eventuell auch Lüfterräder für was Kleineres. Typischerweise so größere Wärmetauscher in der Gebäudetechnik. Also auch Lüfter in Klimaanlagen, irgendwelche solche Ventilatoren, damit die leise sind. Oder diese Wärmetauscher und Lüfter von Rechenzentren oder ähnliches, weil die doch ordentlich Geräuschentwicklung machen. Ursprünglich war die Idee sogar, ob man das nicht ja sogar in der Flugzeugtechnik verwenden kann, weil es geht ja hier um einen Tragflügel. Und ob jetzt der Tragflügel an einem Flugzeug oder einem Vogel sich bewegt und dadurch Auftrieb erzeugt oder in einem Ventilator mehr oder weniger axial fix ist und die Luft bewegt, ist ja eigentlich egal. Wir haben hier aber ein typisches Problem der Bionik, nämlich das Skalierungsproblem. Etwas, was auf einer bestimmten Größenordnung funktioniert, muss nicht funktionieren, wenn ich das gigantisch vergrößere. Klassisches Beispiel, was Sie vielleicht schon mal gehört haben, ist der Pinguin. Der Pinguin hat die perfekte Stromlinienform. Also wenn ich den durchs Wasser ziehe, da gibt es keinen Bootsrumpf oder Schiffskörper im Modell, wo man der so gut ist. Das ist gigantisch. Nur ich kann jetzt nicht einen Pinguin nehmen und auf U-Boot-Größe aufblasen und dann hoffen, dass das super ist, weil bestimmte physikalische Effekte mit der Größe nicht linear skalieren. Ich habe da Ähnlichkeitszahlen, Strömungsmechanik, sowas wie die Reynolds-Zahl oder so. Und die Eule fliegt halt relativ langsam und hat eine gewisse Größe. Und wenn ich das jetzt hochskaliere auf einen, keine Ahnung, Airbus A380, habe ich ein Problem. Weil der ist schneller und größer und das haben wir beides die Reynolds-Zahl durch die Decke. Da haut es nicht hin. Das heißt, wir sind im Reynolds-Zahlenbereich ein bisschen eingeschränkt. So ein Axiallüfter ist ungefähr von der Größe ähnlich wie eine Eule. Da ist schnell gegangen. Das Skalieren braucht noch ein bisschen mehr Arbeit, da muss man halt wirklich die Prinzipien verstehen. Aber so typische Axiallüfter, Ventilatoren, das geht.
Ist wahrscheinlich jetzt nicht was, was man spontan beantworten kann, aber ich versuche es dennoch. Was mir in der Natur ja immer scheint, ist, wenn man sich so Sachen anschaut, wie eben Käferpanzer aus Chitin und ähnliches, dass der Materialeinsatz, den sozusagen die Natur zur Verfügung hat und die Funktion, die damit erfüllt wird, einfach unglaublich effizient ist. Täuscht der Eindruck oder ist es so und könnte man daraus was lernen, was Materialeinsatz angeht zum Beispiel?
Das ist selbstverständlich so. Die Natur betreibt im Rahmen der Evolution seit 2,5 Milliarden Jahren eigentlich Effizienzoptimierung. Der hat Vorteile, der effizient ist, der weniger Energie verbraucht oder bei den eingesetzten Ressourcen irgendwie besser ist. Weil ich brauche natürlich Nahrung und so weiter, muss das Material irgendwo herkriegen. Dadurch werde ich schwerer, brauche ich wieder mehr Muskelmasse, die wieder mehr Energie brauchen. Also es ist ein ganz entscheidender Selektionsdruck in der Natur, Effizienz. Sowohl Materialien wie auch Energie effizient einsetzen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt auch in der Bionik. Da sind viele Gruppen dran. Wie kann ich Materialeinsatz optimieren? Also zum Beispiel Kerbspannungsoptimierung, Struktur. Das ist dann die sogenannte Strukturbionik. Leichtbau nach dem Vorbild von hohlen Knochen oder was auch immer. Nach Bäumen, dass die möglichst wenig Material einsetzen und trotzdem eine sehr hohe Festigkeit erreichen. Also das ist durchaus gängig.
Hier vorne noch mal eine Frage, bitte.
Wir haben gehört, in der Bionik versucht man die Prinzipien zu verstehen und dann auf eine Problemlösung anzuwenden. Gibt es Unternehmen, die diese Problemlösungen sich patentieren lassen zu versuchen? Oder wie schaut hier die rechtliche Situation aus?
Das wird natürlich immer versucht und das ist ein Bereich, der ist ganz fürchterlich, ich hasse Patente, aber es wird natürlich versucht. Sie können sich natürlich nicht das biologische Vorbild patentieren lassen, aber eine Übertragung eines Prinzips durchaus, irgendwelche Gebrauchsmuster oder ähnliches. Der Lotus-Effekt zum Beispiel wurde ja damals von Bartlett und seinen Partnern patentiert. Das war übrigens auch ganz interessant. Vielleicht, wenn ich ganz kurz das Minütchen hier hätte. Lotus wurde verstanden, also dass der Lotus sauber ist, ist eigentlich ein uralter Hut. Der Name Lotus heißt ja der Gewaschene. Weil schon den Erstbeschreibern war klar, oh, der ist immer sauber. Nur warum das so ist, das wurde erst in den, ich glaube, 1980ern herum untersucht von Wilhelm Bartlett in Bonn. Dem ist halt auch aufgefallen, seine Lotuspflanzen sind immer sauber. Beziehungsweise, wenn man da einfach ein bisschen mit Wasser drüber geht, ist jeder Dreck unten. Und der hat es halt dann untersucht, hat das Prinzip verstanden und ist dann auf eine Odyssee gegangen zu den Firmen und die haben ihm alle abblitzen lassen, bis er endlich einen Prototypen gehabt hat. Dann sind ein paar aufmerksam worden und haben sich das gleich schützen lassen, den Lotus-Effekt. Also dass bestimmte Strukturen an der Oberfläche zusammen mit Materialeigenschaften schmutzabweisend und wasserabweisend sind. Das ist gegangen. Man kann sich nicht das Lotusblatt patentieren, aber diese Anwendung. Das Lustige ist, nachher ist man draufgekommen, hey, da kommen ja wirklich Produkte raus und da kommt Geld raus. Und dann sind gerade gewisse Firmen, die vorher gesagt haben, geh, verschwind's, dafür gibt's kein Geld, sind dann draufgekommen, oh, das wäre aber doch toll. Und haben dann ihre Anwälte engagiert, um dieses Patent zu attackieren. Und nach, ich glaube, es waren 4 Jahre lustigen Prozessführen, ist tatsächlich das Patent für den Lotus-Effekt gefallen. Das wurde geknackt. Mit sehr hanebüchenen Begründungen. Ja, ein Patent muss ja neu sein. Und irgendein Anwalt hat in einer Lokalzeitschrift einer sibirischen Stadt einen Artikel gefunden, wo einer gesagt hat, ja, Lotus ist ja immer sauber. Wäre es nicht toll, wenn wir technische Oberflächen hätten, die immer sauber wären? Und damit haben sie gesagt, ist die Neuheit nicht mehr gegeben. Und dann war noch ein technischer Fehler im Patent, nämlich es wurde nicht definiert, was Regen ist. Ja, die haben halt geschrieben, Regen wäscht den Schmutz runter und danach ist es sauber. Jetzt haben sie gesagt, ja, aber ist Regen vielleicht, ja, wenn es in einer Stunde ein Tröpfchen pro Quadratmeter, kann man da nicht schon von Regen sprechen und dann wird es ja nicht sauber. Ist also falsch beschrieben. Und die 2 Punkte haben gereicht, dass das Patent aberkannt wurde, nach mehreren Jahren Prozessführerei. Und in Summe ist mehr Geld für die Patentanwälte und die Anwälte bei diesen Klagen ausgegeben worden, als für die Erforschung des Phänomens und die Entwicklung der Produkte. Wo wir im Nachhinein auch wieder bei dem Thema wären, Kosteneffizienz. Aber da war es natürlich klar, hey, da ist schon was, was funktioniert, dann lieber in die juridische Fakultät investieren als in die technisch-naturwissenschaftliche. Nichts gegen die Juristen, um Gottes Willen.
Frage bitte. Dann hier vorne, also erstmal hier hinten, dann kommen Sie.
Was mir eigentlich abgeht, ist die Betrachtung des Spinnfadels, der hat eine extreme Länge. Wird an dem geforscht oder gibt es schon irgendwelche Ergebnisse bei hohem Gewicht, bei geringem Gewicht eine sehr hohe Reißfestigkeit zu realisieren?
Also Spinnenseide ist ganz großes Thema, also bei jeder Bionic-Konferenz haben mehrere Gruppen, die daran forschen. Wir nicht, muss ich gestehen, zumindest nicht an der Zusammensetzung. Tatsache ist, die Spinnenseide ist eine sehr tolle Naturfaser, vom Gewichtsfestigkeitsverhältnis her extrem gut. Sie nachzumachen ist jetzt, ich glaube, vorletztes Jahr mal gelungen, allerdings momentan ist es einfach nur wahnsinnig teuer. Also es gibt momentan 2 Methoden, Spinnenfäden herzustellen. Entweder man erntet sie von Spinnen, die werden dann mit ein bisschen CO2 betäubt, legt man so am Rücken, und zieht dann unter gleichmäßigem Zug den Faden aus der Spinndrüse. Funktioniert, ist halt ein Heidenaufwand und die Haltung der Spinnen ist zum Beispiel im Vergleich zur Seidenraupe wahnsinnig aufwendig, weil Spinnen halt wirklich Einzelgänger sind und auch kannibalistisch veranlagt. Und das heißt, ich muss jede Spinne getrennt in ihrer Box halten und das ist natürlich sehr ineffizient im Vergleich zu Seidenraupen, das ist dicht auf dicht. Und man kann Spinnfäden durchaus verwenden für alles Mögliche, aber es ist extrem teuer. Es gibt momentan einen zweiten Ansatz über Elektrospinnen, aber auch das ist noch jenseits dessen, was man wirtschaftlich verwenden kann. Aber geforscht wird sehr stark dran, man hat es inzwischen auch verstanden, nur das Übertragen in dem Bereich, wo es wirtschaftlich wird, daran hapert es zurzeit. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Wir haben hier eine Frage und dann kommen wir zu Ihnen als nächstes.
Ja, eine ganz tolle Aufgabe wäre ja, einen Computer zu bauen, der ähnlich energieeffizient ist wie dieser Computer.
Also das mit der Energieeffizienz ist so eine Sache. Ungefähr ein Viertel Ihrer gesamten Energie geht ins Hirn, auch im Leerlauf. Also Sie brauchen ungefähr ein Viertel Ihrer dessen, was Sie essen, geht einfach ins Hirn, ob Sie nachdenken oder nicht. Also ist relativ mit der Energieeffizienz, aber ist schon richtig, es ist ziemlich energieeffizient. Ist halt schwierig mit lebenden Zellen. Es gibt Gruppen, die dran forschen, die versuchen, Nervenzellen, auch kultivierte Nervenzellen, mit Siliziumchips zu verbinden. Die reden schon so mehr oder weniger ein bisschen miteinander, aber vor einem wirklichen Hirn-Computer-Interface oder so sind wir noch weit entfernt. Aber es gibt viele Gruppen, die dran arbeiten. Ich kenne aber, ja. Es wird versucht zu miniaturisieren und eben auch von der Effizienz her. Weil es ist ja beeindruckend, wann Sie sich zum Beispiel das Hirn vor irgendeinem fliegenden Insekt anschauen, vor einer Wespe beispielsweise. Da ist nicht viel Hirn da. Oder so eine Fliege. Das ist nicht viel. Das sind ein paar Neuronen, die kann man abzählen, aber die schaffen es, so komplexe Sachen wie zum Beispiel Flugmanöver hinzukriegen. Und ich meine, Fliegenavionik, wenn man sich so einen Eurofighter anschaut, was da für Rechenpower drin ist und wie viel Energie nur in diese Rechner für einen Eurofighter Typhoon geht, das ist Wahnsinn und so eine Fliege schafft es. Und da gibt's auch Gruppen, also ich kenne eine in Aachen, die versuchen, das zu verstehen und so diese, also jetzt gar nicht sowas wie menschliches Gehirn, wo man sagt, das ist effizient, aber so ein Insektenhirn einfach einmal zu verstehen, nachzubauen, dass man sagt, ja, wir reduzieren es möglichst einfach, möglichst klein, möglichst effizient.
Und das Schöne ist, im Kriegsfall kann man sie einfach verscheuchen.
Ja, ganz großartig.
Da hinten. Ich habe eine Frage zu dieser mexikanischen Echse. Und zwar, die transportiert ja mit ihrem Äußeren Flüssigkeit zu ihrem Mund. Und wahrscheinlich aus Arealen, die auch tiefer liegen. Oder nicht?
Ja, auch gegen die
Schwerkraft. Das heißt, man könnte ja eigentlich durch eine Kombination von verschachtelten Kanälchen Wasser nach oben transportieren.
Ja.
Sprich in Richtung Energiegewinnung. Geht das kontinuierlich oder geht es immer nur tröpfchenweise?
Energiegewinnung ist schwierig, weil in der Kapillare fühlt sich das Wasser wahnsinnig wohl. Das ist energetisch günstig da drin. Das heißt, ich kann es zwar nach oben befördern, nicht ewig weit, aber was weiß ich, schon ein Stück, nur ich krieg's ja dann nur mit Energieaufwand wieder aus der Kapillare raus. Das ist das Problem. Also diese texanische Krötenechse, die muss ja wirklich, bis dahin geht's passiv, aber ab hier in den Mund rein muss es saugen. Das heißt, da muss sie Bewegung machen, da muss sie Energie investieren, dass man den Kanal wieder leert. Oder ich muss es in irgendwas, in irgendeine Struktur bringen oder in irgend sowas wie was Saugfähiges, wo sich das Wasser energetisch noch wohler fühlt. Dann geht's wieder. Oder ich muss verdunsten. Aber es geht leider nicht mit einer Kapillare Wasser nach oben, dann geht's raus und zum Beispiel über Turbine runter. Da sagt der Energieerhaltungssatz was dagegen. Leider.
Oh, eine gute Idee auf jeden Fall. Hier vorne habe ich gehört, jetzt eine Frage bei Ihnen, bitte.
Die bionische Forschung, arbeiten da die Forscher miteinander oder ist da ein sehr großer Konkurrenzkampf?
Ja. Kommt drauf an, wo und wer. Und es, die bionischen Forscher oder die Leute, die in dem großen Umfeld Bionik forschen, sind alles Menschen. Und wo Menschen sind, da menschelt's. Und da gibt es welche, die kennen miteinander, und da gibt es sehr offene, die sagen, ja, mach mal was miteinander, kommt her. Und da gibt es halt die anderen, Konkurrenz und alles meins. Und die, wo wirklich was rauskommt, müssen zumindest ein bisschen offen sein, weil es gibt eigentlich niemanden, der die komplette Biologie und die komplette Technik alles abdeckt und alles kann. Also irgendwo muss man kooperieren. Aber wie offen man ist, da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Wie gesagt, es gibt extreme Eigenbrötler und es gibt die Leute, die auf jeden zugehen und mit allen was sagen. Übrigens, ich hab da was und komm, mach und tu mal was.
Hier hinten nochmal eine Frage, bitte.
Da sind wir beim Punkt, die Ressource in Österreich ist die Hirnmasse. Und ich höre immer, für Innovationen braucht man ein Budget, alles ist Geld dominiert, ja. Man braucht einen Sponsor für ein Projekt und so weiter. Gibt es sowas wie eine Open Source Bionik? Ich kenne das aus der EDV. Das Betriebssystem Linux wurde so entwickelt, dass der Linus Torvalds, ein genialer EDV-Mensch, gesagt hat, ein Programmierer, den ein Pfad ist, die können sich beteiligen, wir machen zusammen ein tolles neues System. Das Ding funktioniert. Und was mir an der Bionik gefällt, also ich glaube, es gibt in Österreich jede Menge Waste Intelligence, die nicht unbedingt eine Bezahlung wollen, so irgendwelche alte Leute, die in der Industrie einmal gearbeitet haben, die haben Ideen, die haben Erfahrung. Könnte man sich vorstellen, ein Innovationsnetzwerk auch in der Bionik, wo Sie sagen, ich finde mir Leute, den muss ich nicht immer teuer bezahlen, da brauche ich nicht immer einen Industriesponsor, aber der hat zum Beispiel Ahnung von Automation oder er hat Ahnung von Mikrobiologie, Molekularbiologie und ich habe da ein tolles Projekt, lade die ein und die arbeiten mit. Und am Ende habe ich ja eine Ameisen, die das 30-fache von ihrem eigenen Gewicht tragen kann. Ich meine, ich weiß, es ist eine wüde Idee, aber es muss nicht immer alles mit Geld bezahlt werden.
Das ist völlig richtig und bei mir würden es damit offene Türen rennen. Ich habe sogar, bei mir am Institut ist ein pensionierter Maschinenbauer, der ist auf mich zugekommen und sagt, ich möchte da was machen und kann ich bei Ihnen Ressourcen nehmen. Und funktioniert wunderbar. Sie müssen nur wen finden, der das organisiert und das in die Hand nimmt. Bei Linux haben wir jemanden mit A, der finanziell unabhängig war und der den Drive gehabt hat, das zu etablieren. Wäre eine super Sache und würde auch funktionieren. Die Idee haben schon viele in manchen Bereichen gehabt, die gesagt haben, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich zitiere nur einen Kollegen aus Deutschland, der gemeint hat, wir müssten sowas wie eine wissenschaftliche Geriatrie einrichten, wo eben diese genialen Menschen, die in der Pension sind und ihr Leben lang eben in Firmen was entwickelt haben, die sagen, so und jetzt will ich was tun, was mir einfach gefällt und nicht, was der Chef sagt. Aber irgendwer muss das organisieren. Ich bin es nicht, weil ich bin nicht der große Organisator, aber die Idee ist genial und wird wahrscheinlich auch was bringen. Und den Leuten wird es vielleicht Spaß machen, die sagen, ja, mich interessiert es gar nicht, ich brauche es nicht, ich bin unabhängig oder, ja, wäre schön. Unterstütze sofort, können sofort Leute zu mir schicken, nur ich fange nicht an, so ein Netzwerk zu organisieren, das kann ich nicht, ich bin nicht, das ist nicht mein Wert.
Wir haben da vorne eine Frage, glaube ich, bei Ihnen, bitte. Ja.
Gibt es überhaupt so viele Biologen, mit denen man kooperieren könnte? Weil ich habe das Gefühl, dass sich Naturwissenschaftler generell hinter die Theorie verschanzen und nichts mit der Praxis zu tun haben wollen. Also gibt es Biologen, die durch die Wälder laufen und so fliegen und so beobachten und mit denen man dann als Techniker schließlich reden könnte und irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dann Lösungen finden könnte?
Die gibt es absolut. Also es gibt sehr viele wirklich praktische Biologen. Also Biologie ist ja ein wahnsinnig breites Feld, wirklich organismisch, wo es wirklich am Tier, an der Pflanze geht, bis hin zum Molekül im Labor, theoretische Biologie und so weiter. Es ist halt so eine Sache, wenn man mit jemandem redet, wo man nicht so die gemeinsame Basis sofort hat, dann geht man manchmal ein bisschen auf Abstand und sagt, ah, und man hat vielleicht da und dazu Ressentiments. Ich kenne die Aussage eines Maschinenbauers von der RWTH Aachen, ja, dass die da überhaupt Biologen haben an dieser technischen Hochschule. Ja, was macht man mit diesen Libellenjägern da? Wozu braucht man die? Also man schaut halt ein bisschen runter. Das ist relativ weit verbreitet, je nachdem in welcher Branche man ist, dass man auf irgendwen anderen so ein bisschen, was ist das für ein komischer, ja, aber im Prinzip die Leute gibt's und man kann mit den Leuten reden, ist meine Erfahrung, mit manchen, wie wir es schon gesagt haben, es menschelt, mit manchen geht's leichter, mit manchen weniger leicht, aber allein hier am Biologiezentrum, da habe ich mal angeklopft, übrigens, grüß Gott, ich bin der Werner Baumgartner, ich bin leicht da nebenan. Und was macht ihr eigentlich so? Ich bin an Bionik interessiert. Ja, komm einer. Und da ist mir sofort alles gesagt worden. Und was machen wir? Und jetzt gibt es schon die erste gemeinsame Publikation mit Mitarbeitern aus dem Biozentrum. Also die sind durchaus offen. Man muss halt so offen sein und sich auch darauf einlassen. Und es muss einem bewusst sein, dass man sie vielleicht am Anfang nicht wirklich versteht. Wenn man anders Fachvokabular hat und anderen Hintergrund, andere Herangehensweise an Probleme, ich meine, es ist ja schon schwierig, das haben wir in der Mechatronik immer festgestellt, es ist ja schon teilweise schwierig, einen Maschinenbauer mit einem Elektrotechniker zusammenkriegen. Und jetzt einen gestandenen Maschinenbauer mit einem Biologen, das ist, aber es geht. Es geht. Man darf nicht gleich aufgeben, wann die erste Kommunikationsschwierigkeit da ist.
So, haben wir noch aktuell eine? Ja, bitte.
Ich habe an meiner Hausmauer eine Pflanze wachsen, die nennt sich Fetschi. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die hat ganz kleine, so 3-4 Millimeter kleine Tellerfüßchen. Jetzt habe ich die Pflanze schon reduziert und weggeschnitten, aber diese Füßchen sind auf der ganzen Mauer trotz Regen und Sturm und Kälte nicht zum Runterbringen. Was ist das für ein System? Es dürfte aber kein Kleber sein. Hat man das? Kennen Sie das?
Ich habe schon mal gesehen.
Das ist unglaublich, wie das festhält.
Bei diese Pflanzenadhäsion, muss ich gestehen, ist nicht mein Spezialgebiet. Okay. Kann ich Ihnen leider nichts sagen. Tut mir leid.
Okay.
Ich passe. Aber ich kann versuchen, was rauszufinden und
also vielleicht bei Kollegen. Was so hält, wie diese kleinen Füßchen da, diese Tellerfüßchen, das ist unglaublich. Also es verwundert mich immer wieder. Darum habe ich mir gedacht, vielleicht haben Sie eine Lösung. Oder gibt es sowas schon in der Auswertung jetzt, meine ich.
Also Haftung prinzipiell ist ein ganz heißes Thema. Daran forschen wir auch nur halt bei tierischen Vorbildern, also okay. Haftorgane beispielsweise. Ja. Also kennt ja jeder, ja, Fliege läuft an der Decke, ja, oder irgendein Käfer. Was da halt noch das besonders Faszinierende ist, ist nicht nur, dass so eine Ameise beispielsweise, die kann ja Mehrfaches des eigenen Körpergewichts, ja, tragen, sogar wenn es an der Decke entlang geht. Was bei denen halt total spannend ist nicht nur, dass sie diese hohen Haftkräfte haben, sondern dass sie wieder auslassen können. Beim Gehen.
Ja.
Und da wird sehr viel geforscht. Also Haftorgane, Geckofüße, Ameisenfüße und so. Da tut man viel, weil dieses Auslassen ein Hammer ist. Weil für einen Ingenieur zu sagen, ja, bauen wir irgendwas, was hier hält. Dann sagt er, ja, Industriekleber, Schweißpunkt, passt schon, Schrauben. Halt.
Okay.
Aber bau mir was, was hier wirklich hält, ein paar hundert Kilo, und was auf Knopfdruck einfach auslässt. Da wird's haarig. Das ist nicht so einfach. Und da wird viel geforscht.
Druck geht's eben nicht runter, leider. Danke.
So, haben wir noch? Da vorne hat man noch eine Frage, bitte. Sekunde.
Sie haben diesen Sandechse untersucht.
Ja.
Mit allen möglichen Methoden und sind auf den Zucker gekommen. Was ist das Prinzip, in welcher Reihenfolge entwickelt die Natur, das Konzert der Natur, dass an der Oberfläche dann plötzlich dieser Zucker erscheint? Wie funktioniert das vom Prozess, vom Konzert her? Diese Schuppe muss ja irgendwie Proteine exprimieren, wo der Zucker drauf hängt. Und das muss dann einmal x-mal überprüft werden. An den Zucker könnte man ja was anhängen, damit die Oberflächeneigenschaften ihres Lackes anders werden. Alle diese Dinge. Aber wie nimmt das die Natur als erstes wahr? Was ist der Treiber? Der primäre Treiber, dass eine Zelle das tut, ein so ein Protein zu exprimieren mit dem Zucker dazu.
Ja, das Protein, das da drin ist, ist nichts Besonderes auf den ersten Blick. Das ist genauso ein Beta-Keratin wie in allen anderen Reptilienschuppen. Haben wir untersucht, ist nicht viel dran. Man kann aber davon ausgehen, hier hat man noch nicht so viel Paläontologie und so weiter betrieben und über den Sandfisch ist da relativ wenig bekannt. Man wird davon ausgehen, es ist wahrscheinlich so gelaufen, typisches Beta-Keratin, also dieses Protein, das Schuppen macht. Das sind Keratine, die sind auch in unseren Nägeln, Haaren, Krallen von irgendwelchen Tieren. Dafür ist ein Gen da und das wird exprimiert und ist halt hart, elastisch, hat eben diese Eigenschaften einer Schuppe. Es ist gar nicht viel notwendig, das ist nur eine relativ kleine Mutation des Gens, dass an manchen Stellen sogenannte Glykosylierungsstellen entstehen. Also das ist einfach eine Abfolge von drei Aminosäuren, die genauso sein müssen, dass dort von der Zelle ein Zucker dran gehängt wird. Und das kann durchaus einfach mal so passieren. Also wir sind ja, die Natur macht sehr viel Variation durch, mit kleinen Mutationen, durch Rekombination, sexuelle Fortpflanzung und so weiter. Und dadurch unterscheiden sich ja alle Individuen, da und dort ein klein bisschen. Viele dieser kleinen Unterschiede machen gar nichts, sind halt so. Manche bringen einen Nachteil, da haben wir plötzlich eine Erbkrankheit. Und gelegentlich ist was da, was ein Vorteil ist. Die Vorfahren dieser Sandfische haben ziemlich sicher nicht im Sand gelebt, sondern die waren irgendwo am Rande und irgendeiner hat dann so einen kleinen Dreher gehabt und plötzlich hängt der Zucker dran. Das ist eigentlich ein Standardzucker, der kommt in allen möglichen Sachen vor, aber halt nie in Schuppen. Und da hat sie einfach eine Aminosäure ausgetauscht und plötzlich war da eine Bindungsstelle für Zucker und dann hängt der Zucker dran. Und dann hatte dieses Tier den Vorteil, dass zum Beispiel nicht dreckig wird. Obwohl es nur am Rand der Wüste lebt, so wie dieser Berbersking vielleicht. Oh, super Sache, ich werde nicht dreckig, ich habe einen leichten Vorteil. Ich erwärme mich zum Beispiel schneller in der Sonne und wenn ein Sandsturm geht, kann ich trotzdem draußen sein, ohne dass man die Haut runterschmirgelt. Jetzt habe ich einen Vorteil und den kann ich weiter ausnutzen. Ja, jetzt grabe ich mir mal ein. Oh, ich halte das aus. Und dann kommen nur ein paar weitere Variationen von denen, die sich schnell eingraben können und dabei immer noch nicht verschleißen. Die haben Vorteile, vermehren sich untereinander, diese Eigenschaft wird weitergegeben und so geht es in die Richtung, weil es ein Vorteil ist. Also da ist nicht so, ich muss irgendwie das Gen verändern, so dass ich an Zucker hinkriege, damit ich das machen kann. Also es war nicht zuerst das Sandschwimmen, sondern wahrscheinlich eine Schuppe, die das ermöglicht hat. Genauso wie man davon heute ausgeht, was weiß ich, die Federn für Vögel haben ja wahrscheinlich erstmal irgendwelche Laufsaurier gehabt, einfach um sich warm zu halten. Aber dann habe ich plötzlich eine Struktur gehabt mit viel Oberfläche, sehr leicht und super Sache, ich kann von Baum zu Baum hüpfen, indem ich da so Gleithörnchenartig die Arme abspreize und mit ein bisschen Tempo komme ich vielleicht nur einen Baum weiter. Und ja, ich meine, wir reden ja schließlich von Millionen Jahren, irgendwann kommt der Vogel raus. So ähnlich ist da ziemlich sicher auch gegangen. Also es ist relativ wenig. Wenn man es genau anschaut, sind diese Unterschiede, die den Sandfisch vom Berbersking differenzieren, eigentlich nur Kleinigkeiten auf genetischer Ebene.
Ja, vielen Dank. Hier ist noch eine Frage, bitte.
Sie beschäftigen sich ja mit der Simulation von zellulären Prozessen. Können Sie da noch was dazu sagen?
Das ist natürlich ganz was anderes. Ja, also wir untersuchen, uns interessieren, hat man vielleicht gesehen, hauptsächlich Oberflächen und zum Beispiel auch die Zelloberfläche, wie Zellen aneinander haften oder eben auch loslassen. Die Haftung von Zellen aneinander interessiert uns sehr und da versuchen wir eben auf molekularer Ebene das zu simulieren, wie Zellen Kontakt herstellen, aneinander haften oder auf dem entsprechenden Reiz wieder auseinandergeben oder diese Kontakte umgestalten. Beispielsweise, womit wir wieder bei dem Computer wären, die Synapsen, also die Verbindungen von Nervenzellen aneinander. Beim Lernen bauen sich die um und werden zum Beispiel größer oder kleiner, oder je nachdem. Und dazu müssen sich auch wieder Kontakte lösen, neu bilden, umorganisieren und sowas versuchen wir zu simulieren. Als Beispiel.
So, gibt es noch Fragen im Raum aktuell? Alles klar. Hier war noch eine. Dann haben wir noch eine Frage, würde ich sagen.
Vielleicht habe ich zu wenig Zeit gehabt zum Nachdenken, aber gibt es irgendwas Bionisches, was aus dem Menschen heraus entstanden wurde, also gemacht wurde?
Sicher.
Ich muss jetzt auch überlegen, aber die Haut sehr elastisch.
Also ich gehe davon aus, es gibt sicher was, wenn ich ein bisschen nachdenke, jetzt haben Sie mir jetzt gar gefragt. Ich gehe ja davon, also eins muss man ja sagen, was glaube ich in der Ankündigung steht, die Bionik ist ja eigentlich vom Inhalt und von dem, was man macht, ziemlich sicher was extrem Altes. Also wahrscheinlich schon vor modernen Menschen, unsere Vorfahren haben halt die Natur beobachtet und gesehen, da ist was. Und wenn ich irgendwo, keine Ahnung, da haut der Specht mit seinem Schnauwe irgendwo drauf und dann ist ein Loch im Baum. Wenn ich das mit der Nase mache, schlecht. Aber was macht den Schnabel aus? Der ist lang, der ist spitz und der ist hart. Na, suche ich mir was Langes, Spitzes, Hartes, haut damit aufs Holz, oh, da ist ein Loch drin. Und damit hat man vielleicht so die ersten Werkzeuge entwickelt. Oder ich hau mit der Faust irgendwo hin, dann ist es kaputt, aber das tut mir weh. Jetzt brauche ich irgendwas, womit ich auch zuhauen kann und nimm mal eine Keule oder so. Wahrscheinlich ist sehr viel entwickelt worden entsprechend. Ein bisschen bionisch sind zum Beispiel die Ohrmuscheln mit der Schallreflexion und zur Schallortung. Das ist aus dem Menschen durchaus entwickelt worden. Da gibt es ein paar Ansätze. Wir können ja eigentlich sehr gut Schallquellen lokalisieren. Das machen wir über die Zeitdifferenz, mit der der Schall ans linke, ans rechte Ohr kommt, aber auch mit der ganzen Frequenzanalyse der diversen Echos. Weil die Ohrmuschel ist ja relativ komplex aufgebaut und diese einzelnen Windungen erzeugen ein bisschen verzögerte Echos. Das Ohr ist ziemlich ein guter Schallreflektor, also die Ohrmuschel. Und das ist auch ganz lustig, hat man getestet, wenn man einen Abguss ihrer Ohren macht, gibt die auf eine Puppe mit dem Kopfumfang, den sie ungefähr haben, und gibt da in die Gehörgänge dieser Puppe Mikrofone ein und schließt die an Kopfhörern an, die sie aufsetzen. Dann können sie richtungshören mit der Puppe. Also dann können sie genau sagen, wenn sie die Augen zu machen, Schallquelle ist dort, genau unter dem Winkel, wie es auch bei der Puppe wäre. Wenn sie jetzt die Ohren von anderen Menschen da drauf geben, dann haut es nicht mehr hin, dann können sie es nicht mehr genau lokalisieren. Und wenn sie nur so ein ganz grobes Ohr oder einfach so eine Muschel haben, passt, geht's gar nicht mehr. Und sowas wird durchaus auch genommen, um Ohren zu überlisten. Also man hat sehr viel natürlich vom Menschen gelernt, in diesem ganzen Bereich Psychoakustik, zum Beispiel für Hörgeräte, für Kopfhörer, irgendwelche MP3-Player, damit man uns Menschen vormacht, hey, ich sitze in der Konzerthalle und habe nicht da zwei so Stöpsel drin. Also man hat sehr viel vom Menschen gelernt, aber eigentlich eher, um zwar was Technisches zu entwickeln, wieder für den Menschen. Also auch dieser ganze Bereich Medizintechnik, da schaut man natürlich auch, wie macht es der menschliche Körper, kann ich das umsetzen? Also da gibt's auf jeden Fall viel. Also auch der ganze Bereich Organersatz, wie kann ich das machen, künstliche Herzen, da bedient man sich natürlich der natürlichen Vorlage. Also insofern kann man sagen, dieser Medizintechnikbereich ist durchaus auch wieder Bionik.
Oder Prothetik wahrscheinlich ganz stark, oder?
Prothetik natürlich, da versucht man auch das nachzubauen. Geht so, ja, teilweise erstaunlich, was alles nicht geht. No, der menschliche Körper ist gar nicht so schlecht.
Gut, ich schaue in die Runde. Fragen scheint es jetzt brennend keine mehr zu geben. Ich würde sagen, damit können wir sozusagen den offiziellen Teil beenden und informell übergehen. Soll bedeuten, Sie können gerne hierbleiben. Ich weiß nicht, sind Sie noch ein bisschen hier, vielleicht fürs informelle Gespräch zwischen dem einen oder anderen? Also Sie können vielleicht noch direkte Fragen stellen. Ansonsten, wir haben bis 10 Uhr geöffnet und freuen uns, wenn Sie noch ein bisschen hier bleiben. Vielen, vielen Dank für Ihren Vortrag und vielen Dank für Ihre Fragen. Es war ganz spannend und sehr interessant, viel gelernt heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Ich darf Ihnen ganz kurz noch zwei Dinge ankündigen, und zwar die nächsten beiden Veranstaltungen. Die erste ist am Sonntag, kommenden Sonntag, den 21. Februar, das Desk Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen bei Gastgeberin Eileen Dirick. Da können Sie wahrscheinlich genaueres noch erfragen an der Bar oder im Informationsblatt. Und dann am gleich darauffolgenden Montag, den 22. Februar, Tourismus und Kunst, verträgt sich das? Tourismusdirektor Georg Steiner, Genoveva Rückert und Martin Sturm, Erfinder und Kuratoren des Linzer Höhenrausches, sind hier und freuen sich auf Ihren Besuch. Vielen Dank.